DW Menschen und Märkte.
Deutschland nach der Wahl. Warum die Wirtschaft eine stabile Regierung braucht. Und Air Berlin. Aufsichtsrat berät erstmals über Kaufangebote. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Deutschland hat gewählt. Es gibt historische Verluste für Union und SPD, einen Rechtsruck mit einer AfD als drittstärksten Partei im Bundestag und möglicherweise erstmals eine Jamaika-Koalition aus CDU-CSU, FDP und Grünen auf Bundesebene. Was bedeutet der Wahlausgang für die deutsche Wirtschaft? Darüber gesprochen hat mein Kollege Henrik Böhme mit Clemens Fuest, dem Chef des Münchner IFO-Instituts.
Herr Fuß, Deutschland hat gewählt mit einem durchaus überraschenden Ausgang, starke Verluste für die sogenannten Volksparteien, der Wiedereinzug der Liberalen in den Deutschen Bundestag, aber eben auch und vor allem diese Stärkung der rechten Seite durch den hohen Gewinn der AfD. Was bedeutet dies alles für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft?
Aus meiner Sicht ist die Große Koalition abgewählt. Das hat Vor- und Nachteile für die Wirtschaft. Die Große Koalition stand für Stabilität, für Berechenbarkeit. Jetzt zieht Unsicherheit ein. Das wird natürlich verstärkt durch den Einzug der AfD. Ich denke allerdings, dass man den Einzug der AfD ins Parlament jetzt auch nicht überbewerten sollte. Es sind 13%. Es ist absehbar, dass es kontroverser wird im Parlament, dass vielleicht auch ein paar nationalistische Töne da kommen, aber das Ganze sollte man nicht überbewerten.
Es deutet sich womöglich an eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU gemeinsam mit den Grünen und mit den Liberalen. Ist sowas gut für den Standort Deutschland, weil die Positionen der drei liegen ja doch zu großen Teilen weit auseinander, gerade in so wichtigen Fragen wie nennen wir Energiewende, nennen wir Verkehrspolitik und so weiter und so fort. Was meinen Sie?
Potenzial, dass man in der Wirtschaftspolitik vorankommt und dass man auch bestimmte Fehler vermeidet in dieser Koalition, die die vorangehende Koalition gemacht hat. Ein Beispiel wäre die Mietpreisbremse. Da hat man sich vorgestellt, dass man das Wohnungsproblem mit Höchstgrenzen für Mieten lösen kann oder auch ärmeren Leuten da eher zu Wohnungen verhelfen kann, und das funktioniert einfach nicht. Also solche Fehler kann man vermeiden. Das Risiko besteht sicherlich darin, dass man sich möglicherweise nicht wirklich einigen kann und die Regierung dann instabil wird. Das wäre für die Wirtschaft sehr schlecht, wenn das Ganze also unberechenbar wird. Es wäre ganz wichtig, dass man, wenn man miteinander verhandelt, die sicherlich groß erheblichen Differenzen dann überwindet, aber dann auch eine verlässliche Koalition bildet.
Was wäre denn die Hausaufgabe für eine neue Regierung, wann immer sie kommt? Es heißt ja, vielleicht bis Weihnachten haben wir eine neue Regierung. Bis dahin ist nichts zu erwarten, aber danach. Was würden Sie einer neuen Regierung ins Pflichtenheft schreiben?
Denn ganz im Zentrum steht sicherlich die Frage, wie man die deutsche Wirtschaft und auch die Gesellschaft auf Digitalisierung, Automatisierung, Globalisierung vorbereitet, dafür sorgt, dass Deutschland eben auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort bleibt. Da sehe ich Herausforderungen in der Ausbildung, da sehe ich Herausforderungen darin, dass die öffentliche Verwaltung selbst sich digitalisieren muss. Große Herausforderungen sehe ich im Ausbildungssystem. Wir brauchen einfach Leute, die sich in dieser neuen Arbeitswelt auskennen. Ich denke, übertrieben wird in Deutschland die Idee der digitalen Infrastruktur, alles mit Glasfaser zu pflastern. Das wird unsere Probleme nicht lösen. Das ist auch ineffizient. Wir müssen außerdem sehen, dass wir nicht aus lauter Angst vor Firmen wie Uber und Airbnb die neue Geschäftsmodelle totregulieren, sondern man muss Missbrauch bekämpfen, aber auch Raum schaffen für neue Wirtschaftsmodelle. Also Digitalisierung ist eine ganz zentrale Hausaufgabe für die neue Regierung. Der andere große Bereich ist Europa. Wir müssen die Eurozone stabilisieren und stärken. Es gibt natürlich Herausforderungen im Rentensystem. Wir werden die Demografieprobleme nicht beantworten können, indem wir jetzt Geschenke verteilen auf Kosten der jüngeren Generation. Das sind so Punkte, die die neue Regierung angehen muss.
Sie haben zwar gesagt, das ist nicht ganz so schlimm, dass vielleicht jetzt mal ein paar schärfere Töne im Deutschen Bundestag zu hören sein werden, aber eben doch nationalistische Töne, die von der AfD durchaus zu vernehmen sind. Glauben Sie, dass sowas Investoren abschrecken könnte?
weniger die Präsenz der AfD selbst, was Investoren wohl abschreckt, ist, wenn es fremdenfeindliche Ausschreitungen gibt oder Demonstrationen, wie sie etwa Pegida veranstaltet hat in Ostdeutschland. Das gerät natürlich jetzt durch die Präsenz der AfD in den Blick der internationalen Öffentlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Investoren sich deshalb vielleicht nicht aus Deutschland verabschieden, aber dass sie eher nach Westdeutschland gehen als nach Ostdeutschland. Das heißt, die wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland, die werden durch Fremdenfeindlichkeit eher verstärkt, durch Populismus eher verstärkt, als dass man sie überwindet.
Sagt der Ökonom Clemens Fuest vom Münchner IFO-Institut über die möglichen Folgen des Ausgangs der Bundestagswahlen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wie die Märkte und die Börsenakteure heute auf den Wahlausgang reagiert haben, dazu jetzt Dieter Reeg.
Die Börse ist gelassen. Der Einzug der AfD mit fast 13% in den Bundestag gefällt den Akteuren zwar nicht, aber Kurseinbrüche oder gar Panik sind nicht zu verzeichnen. Mit Blick auf die AfD liegen für Thilo Wanno von der Odo BHF Bank die Gründe dafür auf der Hand.
Für die Börse, für die Wirtschaftspolitik sollte sich das im Rahmen halten, die Auswirkungen, da diese Partei ganz sicherlich nicht an einer Regierung beteiligt sein wird.
Robert Halver bezeichnet das Wahlergebnis als einen Strukturbruch. Doch der Analyst der Baader Bank verweist darauf, dass Deutschland damit nicht alleine steht.
Dieser Strukturbruch auch mit der AfD ist ja eine Realität, die andere EU-Länder schon länger haben. Entscheidend wird es sein, dass die neue Regierung alles dafür tut, damit man die Ränder wieder klein bekommt. Das ist sehr wichtig und ich hoffe, dass die Politik der letzten 4 Jahre, wo man eigentlich wenig auf Vision gesetzt hat, dass die beendet wird.
Bewahren des Erreichten, Politik ohne Visionen. Das ist auch für Carsten Junius, Chefvolkswirt der Schweizer Safra-Sarrazin-Bank, eine wesentliche Ursache für das Wahlergebnis, das die bisherige Parteienlandschaft umgestülpt hat.
Es ist auch symptomatisch für einen Wahlkampf, den viele als langweilig empfunden haben und bei dem es mehr um das Verwalten der großen Koalition ging, als darum, die Zukunft aktiv zu gestalten, die Probleme anzusprechen, die vielen Menschen in diesem Land auf dem Herzen liegen.
Aktives Gestalten, ungelöste Probleme wirklich anpacken. Das erhoffen sich viele Gesprächspartner an der Börse von einer neuen Bundesregierung. Und die muss sich nach Absage der SPD an eine Neuauflage der Großen Koalition aus den Unionsparteien, der FDP und den Grünen zusammensetzen. Robert Halver von der Baader Bank weiß, dass der Weg zu einer Jamaika-Koalition nicht einfach wird.
Wir haben ja hier 4 Parteien. Das ist das erste Mal ja seit den 50er Jahren, dass 4 Parteien, also mit der CSU dann regieren müssen, die ja von ihren Positionen teilweise sich diametral gegenüberstehend sehen.
Doch diese Gegensätze könnten sich nach Einschätzung von Carsten Junius auch als Motivation und Triebfeder erweisen.
Ich glaube, wir haben es da mit 3 sehr pragmatischen Parteien zu tun. Die einen sind etwas länger in der Regierung, stehen für Konstanz. Die anderen beiden werden hoffentlich ein paar neue Ideen, Ansätze und Personal mitbringen. Das kann durchaus konstruktiv sein.
Thilo Wanno von Odo BHF sieht ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen noch lange nicht unter Dach und Fach. Doch begrüßen könnten es seiner Ansicht nach Banken und Unternehmen durchaus.
Die Frage wird natürlich sein, kommt es zu einer Regierungsbeteiligung auch der FDP? So einfach wird sich eine Jamaika-Koalition ja nicht darstellen. Aber das bleibt abzuwarten, wäre aber sicherlich für die Wirtschaft und die Börse etwas, mit dem man gut leben kann.
Reaktionen von Börsianern auf den Ausgang der Bundestagswahlen waren das. Der deutsche Leitindex DAX reagierte erstaunlich gelassen und entfernte sich nicht weit von seinem Endstand am letzten Freitag vor der Wahl. Der DAX lag heute am frühen Nachmittag 0,2% im Plus bei 12.618 Punkten, auch deshalb überraschend, weil sich laut dem Münchner IFO-Institut die Stimmung in den deutschen Unternehmen im September zum 2. Mal in Folge eingetrübt hat. Das Geschäftsklima fiel um 0,7 Punkte auf 115,2 Zähler. Bankvolkswirte hatten dagegen einen geringfügigen Zuwachs erwartet. Der Ausgang der Bundestagswahl spielt bei diesen Zahlen natürlich noch keine Rolle. Was genau der IFO-Geschäftsklima-Index eigentlich ist, erklärt Volker Hirt.
Hinter IFO steckt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Der IFO-Index ist ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Es gibt ihn seit 1972. Als Grundlage dient die Befragung von etwa 7000 Unternehmen in jedem Monat. Diese Unternehmen werden gebeten, ihre aktuelle Geschäftslage zu beurteilen und ihre Prognosen für die nächsten 6 Monate abzugeben. Die aktuelle Lage kann mit gut, befriedigend oder schlecht und die Geschäftserwartungen mit günstiger, gleichbleibend oder ungünstiger bewertet werden. Die aus den Fragebögen erhaltenen Antworten werden entsprechend der Firmengröße gewichtet. Das heißt, die Antwort einer großen Firma zählt mehr. An der Börse spielt der IFO-Geschäftsklimaindex eine große Rolle. Die Erhebungen beeinflussen die Kursbewegungen nicht nur an der Frankfurter Börse. Für David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär, ist das logisch.
Ja, der IFO-Geschäftsklimaindex ist einer der wichtigsten Indikatoren für Deutschland, aber dann auch für die Eurozone, weil genau die Macher in der Wirtschaft gefragt werden. Und nicht nur die großen Unternehmen, die kennen wir ja an der Börse, sondern gerade die kleinen, die auch dann die wirtschaftliche Dynamik und die Breite der wirtschaftlichen Dynamik ausmachen.
Basis für das aktuelle Geschäftsklima sind die Daten von 2005. Damals wurden die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen mit einem Indexwert von 100 beziffert. Seitdem gab es immer wieder Schwankungen. Die weltweite Finanzkrise im Jahre 2007 setzte den Index auf Talfahrt mit dem Tiefstwert Ende 2008 von deutlich unter 90 Punkten. Von da an ging es aber wieder steil bergauf. Mitte 2011 lag der Wert über 110 und im Juli dieses Jahres verzeichnete der IFO-Geschäftsklimaindex ein Allzeithoch von 116,0.
Erläuterungen zum IFO-Geschäftsklimaindex von Volker Hirt. Die insolvente Fluglinie Air Berlin bleibt im laufenden Verkaufsprozess auf dem Kurs, der bereits in der vorigen Woche eingeschlagen wurde. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat heute dem Plan zugestimmt, über den Verkauf des Fluggeschäfts weiter mit der Lufthansa und dem Billigflieger EasyJet zu verhandeln. Laut Air Berlin sollen die Verhandlungen bis zum 12. Oktober dauern. Einzelheiten von Johannes Frevel.
Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Der insolventen Air Berlin laufen die Mitarbeiter davon. 200 haben bereits ihre Sachen gepackt und sind zur Konkurrenz gewechselt. Zudem fordern die Leasinggeber schrittweise ihre Maschinen zurück. Die Folge: Air Berlin hat bereits begonnen, die Langstrecke einzustampfen. Mitte Oktober ist endgültig Schluss für die Langstreckensparte, betont Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann.
Wir haben bereits am vergangenen Wochenende die Langstrecke Ex-Berlin-Tegel einstellen müssen. Und wir werden die Langstrecke in Düsseldorf Mitte Oktober dann beenden. Das heißt nicht, dass die Kollegen, die dort fliegen, damit automatisch keine Arbeitsplätze mehr haben, sondern die meisten von denen im Cockpit und in der Kabine haben auch Lizenzen für die A320-Familie und sind dann Teil des Bewerbungspools, den wir auch mit allen anderen Air Berlinern haben.
Bewerbungspool bedeutet, die Bieter übernehmen nicht ganze Betriebsteile mitsamt der Mitarbeiter von Air Berlin. Vielmehr sollen sich die Mitarbeiter bei ihrem neuen Arbeitgeber bewerben, damit der keine teuren Ansprüche des alten Arbeitgebers bedienen muss. Bei den Air Berlinern, die sich am Rande der Aufsichtsratssitzung versammelt hatten, stößt das klar auf Ablehnung.
Nein, nein. Es ist keine Option. Nein.
Sie wollen ganz übernommen werden, ja?
Genau.
8000 Jobs gibt es derzeit noch bei Air Berlin. Für fast 2000 Mitarbeiter dürfte es schwierig werden. Es gibt keine Bieter für die Betriebsteile, bei denen sie beschäftigt sind. Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann zeigt sich dennoch zuversichtlich.
Wir sind in unseren Verhandlungen auf einem guten Weg, dass wir rund 80% der Air Berliner gute Chancen auf neue Arbeitsplätze in den Unternehmen der Bieter zu finden sind. 80% setzen sich zusammen aus Arbeitsplätzen innerhalb der Eurowings-Lufthansa-Gruppe, der EasyJet, der Lufthansa-Beteiligung in Österreich, das ist die Austrian, und der Air Berlin Technik sowie kleinerer Unternehmensteile der Air Berlin.
Bis zum 12. Oktober verhandelt Air Berlin exklusiv mit der Lufthansa und EasyJet über den Verkauf. Die beiden Airlines haben die besten Angebote abgegeben. Das bedeutet allerdings nicht, dass etwa Bieter Condor leer ausgeht.
Wir haben am Ende des Kreditorenkomitees gesagt, dass sollte noch eine A320 oder eine 321 am Ende des Tages keine Heimat gefunden haben, haben wir uns das okay geholt, dass wir auch mit möglichen Dritten noch verhandeln, die Interesse an diesen Flugzeugen und ihren Besatzungen haben könnten. Und das könnte beispielsweise die Thomas Cook AG sein, die ja ebenfalls geboten hat.
Die Bieterfrist für Air Berlin Technik endet in der ersten Oktoberwoche. Bis dahin dürfte die Zahl der Gebote, die Air Berlin insgesamt vorlegen, Richtung 70 steigen.
So viel zum Stand der Dinge bei den Verkaufsverhandlungen von Air Berlin. Und das war unser Podcast. Danke fürs Zuhören, auch im Namen des ganzen Teams. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.